Römer 16 mit einem ganz besonderen Akzent auf die letzten Verse. Römer 16. Für viele ist dieses Kapitel bekannt und damit auch gleich abgehakt als das sogenannte Grußkapitel, weil, wie ihr unschwer erkennen könnt, die Verse 1 bis 16 einen Gruß nach dem anderen präsentieren. Paulus grüßt da alle seine Bekannten in der Gemeinde in Rom. Er nennt eine ganze Menge von Namen, auch sehr kuriose Namen und seltene Namen. Ich sage manchmal im Spaß, Ehepaare, die ausgefallene Namen suchen für ihre Sprösslinge, die haben hier echt eine Fundgrube. Wenn ihr zum Beispiel Zwillinge hättet, nennt sie doch mal Tryphena und Tryphosa. Das ist mal was ganz Neues und das fällt bestimmt auch auf. Was wir vergessen ist, dass diese Menschen, die er hier grüßt, wahrscheinlich zu einem großen Teil, wenn nicht alle, wenige Zeit später zu Märtyrern wurden in der Verfolgung durch Kaiser Nero. Nero war 54 an die Macht gekommen. Paulus schreibt wahrscheinlich den Römerbrief Anfang 56 und im Lauf der Kaiserzeit Nero war dann ja der berühmte Brand von Rom, den Nero den Christen in die Schuhe schob und daraufhin brannte zum ersten Mal eine Welle der Christenverfolgung durch das Römische Reich mit dem Schwerpunkt noch auf die Stadt Rom und damals geschahen ungeheure Dinge, die sind nicht erbaulich, ich habe es auch schon mal erwähnt, aber dass wir erkennen, was das für Menschen sind, die er hier erwähnt, die er hier aufzählt, zu denen er Beziehung hatte, die er grüßt. Sie wurden bei lebendigem Leibe in Wachs eingegossen und dann in den Parks von Rom angezündet und erhellten die Parkanlagen, in denen Nero und seine Anhänger ihre rauschenden Feste und Orgien feierten. So berichteten es verschiedene Geschichtsschreiber. Das sind die Leute, denen er hier noch eine Widmung gibt, der Epänetus oder die Maria, der Andronikus, der Junias, Ampliatus und wie sie alle heißen. Interessant ist, dass er sie nicht alle so über einen Kamm schert, dass er sie nennt und dass er bei fast jedem noch so eine kleine Beifügung macht. Er spricht von welchen, die gearbeitet haben im Herrn. Er spricht von anderen, die viel gearbeitet haben im Herrn. Es gibt keine Unterschiede bei Gott. Er spricht von Apelles, den Bewährten in Christus. Das ist eine Bezeichnung. Apelles, der Bewährte. Was mag dieser Mann durchstanden haben, dass ihn Paulus so nennen konnte? Apelles, der Bewährte. Vielleicht hat er viel Anfechtung aus seiner eigenen Familie zu erdulden gehabt, nachdem er Christ wurde. Vielleicht haben sie ihm das Leben schwer gemacht. Vielleicht hat er den Raub seiner Habe, seines Eigentums erdulden müssen. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall Apelles, der Bewährte. Er grüßt verschiedene Leute. Und es ist wichtig, dass wir auch diese Praxis des Grüßens aus den neutestamentlichen Briefen übernehmen. Und darum ist es nicht nur eine Floskel, wenn jemand aufsteht hier unter uns und grüßt von einem Bruder oder einer Schwester oder grüßt von einer ganzen Gemeinde, die mit uns verbunden ist. Das hat eine Bedeutung. Das drückt Verbundenheit des Glaubens aus, der Liebe, dass wir denselben teuren Glauben empfangen haben wie andere Geschwister. Und darum wollen wir auch diese Praxis durchaus üben und pflegen. Und auch wenn ihr in andere Gemeinden kommt, nutzt die Gelegenheit und grüßt von uns, hier von der Gemeinde, die sich zurzeit noch in der Edisonstraße hier in Käfertal versammelt. Dann ermahnt Paulus noch einmal ab Vers 17, dass die Gemeinde in Rom Acht haben soll auf Parteiungen und Ärgernisse, auf solche Brüder, die kommen und entgegen der Lehre, die Paulus ihnen auch dargelegt hat in seinem Römerbrief, die jetzt kommen und verkündigen andere Dinge und der Zusammenhang zeigt, dass es vor allen Dingen solche waren, die noch mit dem Gesetz kamen, also die noch stark vom Jüdischen her geprägt waren, die sagten, ihr müsst euch noch beschneiden lassen und ihr müsst den Sabbat halten und ihr müsst jüdische Speisegebote einhalten. denn er sagt in Vers 18 von ihnen, dass solche ihrem eigenen Bauch dienen. Und das ist eine Umschreibung, weil diese Leute so sehr die Beschneidung betonten, sie dienten nicht Gott, sondern ihrem Bauch. Sie betonten die Beschneidung und betonten ebenso das, was am Bauch geschieht. Das war ihnen so wichtig und sie wollten in alle christlichen Gemeinden eindringen und dafür sorgen, dass die Leute noch beschnitten würden und dieses jüdische Zeichen auf die Christen übertragen würde. Und dagegen wehrt sich Paulus und sagt, nein, das Gesetz, das jüdische Gesetz hat Christus erfüllt und zu Ende gebracht und zum Ziel gebracht. Und die Christen, die aus den Nationen kommen, so wie wir wohl alle hier, die brauchen nicht beschnitten werden und sind auch nicht verpflichtet auf das jüdische Gesetz. Und nun spricht er am Schluss von Römer 16 noch einen Lobpreis aus und den möchte ich jetzt lesen und über den wollen wir ganz besonders nachdenken. Römer 16, Vers 25 bis 27. Paulus schreibt quasi als Schlusswort, dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, das Geheimnis von der Gemeinde, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Dem aber, der euch zu befestigen vermag. Ich denke an eine Frau, sie war Anfang 40, sie fand über die Kinderarbeit in unserer Gemeinde in Karlsruhe damals, sie suchte einen Platz, wo ihre Kinder von dem Evangelium hören und sie las das am Schaukasten unserer Gemeinde. Übrigens ist es gar nicht schlecht, wenn eine Gemeinde einen Schaukasten hat, vielleicht haben wir auch mal so etwas. Und sie wurde aufmerksam auf uns, sie kam und über die Kinder kam auch sie zum lebendigen Glauben. Sie bekehrte sich zu Gott, nahm Christus in ihr Herz auf als ihren Herrn und wir freuten uns über ihre Schritte. Circa 2 Jahre später, nachdem sie zum Glauben gekommen war, bekam sie eine Einladung in eine sogenannte Pfingstgemeinde und in diesem Gottesdienst, den sie dort miterlebte, passierte scheinbar, angeblich, ein Wunder. Jemand erzählte, dass er da von einer Krankheit heil geworden wäre in diesem Gottesdienst. Und das faszinierte diese junggläubige Frau so sehr, dass sie innerhalb von ganz kurzer Zeit unsere Gemeinde verließ und zu dieser Pfingstgemeinde wechselte. Ich habe eine andere junge Frau vor mir, die war Mitarbeiterin in unserem Jugendkreis damals in der Karlsruher Gemeinde. Sie studierte in Karlsruhe Jura und sie bekam dann, als sie fertig war mit ihrem Studium, keine Arbeitsstelle. 2 Jahre vergingen. Sie machte Gelegenheitsjobs und dann zog sie weg von Karlsruhe. Ein Wohnungswechsel erfolgte. Sie zog in ein anderes Bundesland, ins Rheinland. Und in der Zeit erkrankte ihre Mutter sehr schwer und starb nach kurzer Zeit. Und diese Jahre der Krise, die sie durchlebte, dass sie keinen Arbeitsplatz fand und dass ihre Mutter schwer krank wurde und starb, schüttelten sie so dermaßen durch, dass sie Schritt für Schritt im Glauben zurückging. Und wir müssen leider sagen, dass sie bis heute noch nicht wieder innerlich zurechtgekommen ist. Wir sind immer noch in Kontakt mit ihr. Sie ist leider noch nicht zurechtgekommen. Ich denke an einen jungen Mann, der stand auch einige Male hier vorne an diesem Pult und hat euch das Wort Gottes weitergegeben. Und viele von euch wissen, was in sein Leben gekommen ist, dass er auch eine schwere Erfahrung gemacht hat und sich daraufhin mit anderer Literatur beschäftigt hat, mit Philosophie. und er kommt schon eine lange Zeit nicht mehr in unsere Gemeinde. Sein Kapitel ist noch nicht zu Ende, aber er ist nicht mehr unter uns. Und ich denke noch an einen anderen Bruder, um den wir zurzeit sehr ringen, verschiedene Geschwister unter uns sehr ringen um diesen Bruder, aber er ist auch nicht unter uns. Was haben alle diese Beispiele gemeinsam? Alle genannten Personen waren vielleicht noch nicht befestigt und wurden aus ganz verschiedenen Gründen aus der Bahn geworfen. Paulus schreibt: Dem aber, der euch zu befestigen vermag, der euch festmachen kann, der euch stärken kann, der euch gründen kann, wie es vorhin schon einmal zitiert wurde. Vielleicht waren alle noch nicht so befestigt, dass sie jetzt aus ganz verschiedenen Gründen zunächst mal aus der Bahn geworfen worden sind. Was meint Paulus damit, wenn er schreibt, dass Gott uns befestigen will? Ich habe einmal darüber eine Bibelarbeit gehört und das hat mich sehr bewegt, zu hören, dass das griechische Wort, das für befestigen meistens gebraucht wird, bebenoo, heißt festmachen, befestigen. Das kommt im Neuen Testament 19 Mal vor. Hier an der Stelle in Römer 16, 25 steht ein anderes griechisches Wort, aber hat den gleichen Sinn, meint auch befestigen. Dieses Wort stammt ursprünglich aus der griechischen Rechtssprache und wurde meistens gebraucht im Sinne von ein Besitzverhältnis festmachen. Ein Besitzverhältnis festmachen. Wie wenn jemand von uns eine Eigentumswohnung kauft oder ein Haus oder ein Grundstück und er geht zum Notar oder irgendwo hin und das wird festgemacht. Ein Besitzverhältnis wird festgemacht. Und das wurde entweder gebraucht von Sachen, eben Wohnungen oder Häuser, Grundstücke, und es wurde auch gebraucht von Personen, weil damals auch leider noch Personen verkauft wurden, Sklaven. Auch wenn jemand einen Sklaven kaufte und den Preis dafür bezahlt hatte, dann wurde das Besitzverhältnis festgemacht, dann wurde das befestigt. Und danach stand fest, jetzt gehört diese Sache oder diese Person mir. Und das Wort meint eigentlich angebunden werden. So wurde es ganz ursprünglich gebraucht. Angebunden werden an einen festen Punkt. Auch Tiere wurden befestigt, wenn zum Beispiel ein Pferd oder Esel oder Kamel angebunden wurde an einen Pfahl. Das hieß auch befestigen. Angebunden werden an einen festen Gegenstand, der nicht fortgezogen werden kann. Das Gegenteil von befestigt sein ist also beweglich sein, beeinflussbar sein, launisch sein, unberechenbar sein, unzuverlässig, schwankend, hin und her gerissen werden, wankelmütig sein. Das ist das Gegenteil von befestigt sein. Und genauso sollen wir natürlich nicht sein und auch nicht bleiben. Gott will uns befestigen. Und zwar nicht nur einmal, sondern immer wieder neu will Gott uns anbinden und festmachen und befestigen. Bitte schlagt mal mit mir eine andere Stelle auf, die wir hier unbedingt noch lesen müssen. Im 2. Korintherbrief, ein wenig hinten weiter im Neuen Testament, 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 21, 22. Hier wird noch etwas ganz Wichtiges ausgesagt über diesen Vorgang des Befestigens, den Gott mit jedem von uns tun möchte. 2. Korinther 1, Vers 21. Da schreibt Paulus wiederum, diesmal an die Korinther: Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Achtet mal bitte genau auf die Zeitformen. Hier steht: Gott hat uns gesalbt, er hat uns versiegelt, er hat das Unterpfand des Heiligen Geistes in unsere Herzen gegeben. Er hat, Vergangenheit, abgeschlossen, Tatsache, er hat, aber jetzt bei befestigt, er ist es, der uns mit euch befestigt in Christus. Hier steht griechisch, der uns Gegenwart immer und immer wieder neu befestigt. Eine Zeitform, die noch nicht abgeschlossen ist, sondern die sich immer wiederholt, der uns immer wieder neu anbindet und festmacht und uns vor Anker gehen lässt. Einmaliger Empfang des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt, indem wir versiegelt werden mit dem Geist Gottes und gesalbt werden mit ihm, dass wir Gott dienen können. Aber wir brauchen immer wieder, und zwar in besonderen Krisen unseres Lebens, die Befestigung, das Angebundenwerden durch Gott. Ich habe mir Gedanken gemacht, wann und in welchen Situationen brauchen wir besonders Befestigung? Wann brauchen wir vielleicht neu das Angebundenwerden bei unserem Herrn? Ich glaube generell, nachdem jemand zum Glauben gekommen ist an den Herrn Jesus und die Wahrheit seines Wortes angenommen hat und er ein Jungbekehrter, ein Neubekehrter ist, da braucht er ganz besonders Befestigung. Das zeigt uns auch die Bibel an verschiedenen Stellen, die wir jetzt nicht alle aufschlagen können. Das leuchtet uns aber ein. Jung und Neubekehrte brauchen in ganz besonderer Weise Befestigung. Wenn man zum Glauben gekommen ist, meint man zunächst mal, naja, jetzt ist man gläubig geworden, man hat den Herrn Jesus aufgenommen, alles ist in Butter, jetzt geht das so seinen Gang dahin. Da täuscht ihr euch, ihr lieben jungen Gläubigen, da ist noch gar nichts in Butter und da ist überhaupt noch nicht das Ziel erreicht. Da braucht es viel, viel Befestigung und angebunden werden durch Gott, immer wieder neu. Weil wir haben die Tendenz in uns, uns auch immer wieder zu entfernen. Die Sünde ist in uns, der Teufel bedrückt uns, die Welt lockt uns und wir haben verschiedene Krisen, die in unser Leben kommen, die uns wegtreiben wollen vom Herrn. Und da braucht es immer wieder das Neue angebunden werden. Wer braucht noch Befestigung? Gläubige, die in eine Krise geraten sind. Ganz gleich, wie lange sie schon mit dem Herrn Jesus leben. Wenn man in eine Krise kommt, sei es gesundheitlicher Art, eine schwere Krankheit kommt ins Leben. Eine Krankheit, die eben nicht nach 2-3 Wochen vorbei ist, wie ein Schnupfen oder eine Grippe oder was auch immer. Misserfolg kommt in unser Leben. Wir versagen, irgendetwas geht gründlich schief. Wir verlieren einen geliebten Menschen durch Tod oder auch einfach durch den Zerbruch einer Beziehung. Oder wir erleben Niederlagen. Oder wir erleben Siege im Glaubensleben. Das kann manchmal noch gefährlicher sein als Niederlagen. In all diesem brauchen wir als Jünger Jesu Befestigung, neue Befestigung, wieder angebunden werden. Und auch heute Morgen sind Menschen hier unter uns. Das war auch vorhin deutlich aus all den Beiträgen schon zu hören. Die brauchen zurzeit gewiss Befestigung. Ich möchte sagen, jeder von uns, auch ich, wir brauchen Befestigung. Und möchte es der Herr schenken, dass das geschieht. Jetzt, während wir auf sein Wort hören. Er will uns stabilisieren und festmachen. Aber nun die Frage, wie geschieht das? Wie befestigt Gott seine Kinder? Wie macht er das? Nicht zuerst durch Erlebnisse. Gott befestigt immer in seinem Wort und durch sein Wort. Das ist mal das A und O. Gott befestigt durch sein Wort. Vielleicht haben wir ein schönes Bekehrungserlebnis gehabt, um das uns vielleicht sogar manche beneiden, aber dadurch sind wir noch lange nicht befestigt. Vielleicht haben wir auch mal eine Heilung erlebt, vielleicht eine wundersame Heilung, wo wir und andere gesagt haben, das ist ja ein Wunder, was bei dir geschehen ist in deinem Leben. Das ist großartig. Das dürfen wir auch zur Ehre des Herrn bekennen und festhalten. Aber ich glaube, dass 5 Wunderheilungen nicht mehr an Gott binden als der Glaube an sein geschriebenes Wort. Der Glaube, der aufs Wort gegründet ist, der befestigt mehr als alle Erlebnisse. Und es gibt keine tiefere Verbindung zu Gott als den Glauben. Nirgendwo sagt uns die Bibel, dass es etwas gibt, das über den Glauben, über das feste Vertrauen auf das Wort Gottes zu unserem Herrn hinausgeht. Auch die Apostel und all die Männer und Frauen der Bibel hatten denselben Glauben wie wir. Das A und O der Befestigung ist also der persönliche Umgang mit der Heiligen Schrift. Und ich mache immer wieder die Feststellung, dass die Christen, die es einüben, täglich ihre Bibel zu lesen, dass sie auch befestigt werden. Täglich, regelmäßig ihre Bibel zu lesen. Aber die, die damit Probleme haben und da schlampern und da undiszipliniert sind, da habe ich große Sorge, dass eines Tages ein Sturm über sie hinweggeht. Wir haben gehört schon heute, dass Stürme kommen können, und dann wird sich zeigen, ob man wirklich befestigt ist im Herrn. Darum wieder die Frage: Liest du deine Bibel? Hast du eine sprechende Bibel, dass Gott durch sein Wort zu dir reden kann? Das Wort ist wichtig, dass wir lesen und hören. Wir erfahren Zuspruch des Evangeliums. Immer wieder im Wort lesen wir, dass wir von Gott geliebt sind, dass unsere Schuld vergeben ist, dass wir angenommen sind, dass er uns ewiges Leben geschenkt hat. Im Wort bekommen wir Verheißungen, wie sie vorhin im Gebet auch zum Ausdruck kam. Der Zuspruch: Ich will das geknickte Rohr nicht brechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und wir können aufstehen und weitergehen. Im Wort bekommen wir aber auch Belehrung Gottes. Und gerade auch durch die Lehre der Schrift geschieht Befestigung. Paulus schreibt in unserem Ausgangstext hier in Römer 16: Gott ist es, oder dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus. So befestigt Gott. Durch das Evangelium und die Predigt, wo auch die Lehre weitergegeben wird. In Kolosser 2 heißt es, dass wir, so wie wir den Herrn Jesus Christus angenommen haben, sollen wir in ihm wandeln und dankbar sein in ihm, wie wir gelehrt worden sind. Wandel und Wachstum durch Lehre, Befestigung durch Lehre. Bitte denkt nicht gering über biblische Lehre. Die ersten Christen blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und der Schwerpunkt der Verkündigung lag auf Lehre, die natürlich auch auf die Gläubigen angewendet wurde, sodass das mit ihrem praktischen Leben zu tun hatte. Und im Hebräerbrief schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, dass unsere Herzen nicht durch fremde Lehren fortgerissen werden sollen, sondern dass es gut ist, wenn unser Herz befestigt wird durch Gnade. Also, nicht durch Gesetz wird unser Herz befestigt, sondern durch Gnade. Man wird nicht fester dadurch, wenn man viel für Gott tut, sondern wenn man den Herrn Jesus anschaut und in ihm ruht. So wird unser Herz fest, wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Erinnert ihr euch an die Frau, von der ich eingangs erzählte, zuerst? Sie war nicht befestigt, leider, in der Lehre der Schrift. Der erste Wind einer fremden Lehre hat sie sofort weggeweht. Und es ist wichtig, dass wir die Lehren der Schrift kennen über Gott, über Jesus Christus, über den Heiligen Geist, über Zeichen und Wunder, über die Endzeit. Wir nennen uns biblische Gemeinde hier, und darum wollen wir auch in die Bibel hinein, und die Bibel soll in uns hinein, damit wir befestigt werden in Gottes Wort und in der Lehre. Also das Erste, was wir feststellen: Gott befestigt immer in und durch sein Wort. Das Zweite: Gott befestigt immer in den Christus hinein. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Er befestigt immer in Christus hinein. Er will uns an Christus binden. Erinnert ihr euch an das zweite Beispiel, das ich erzählte vorhin, die junge Juristin? Ihre Wünsche gingen nicht in Erfüllung. Der Verlust der Mutter kam hinzu, der Verlust der gewohnten Umgebung. Und die Schwierigkeiten trieben sie Stück um Stück weiter weg von Jesus. Und da haben wir einen gewissen Gradmesser. Wir sehen, ob ein Mensch befestigt ist oder nicht. Grundsätzlich kann man sagen, wer durch Schwierigkeiten mittel- oder langfristig immer mehr weggetrieben wird vom Herrn, der war noch nicht in ihn hinein befestigt. Wer in Christus befestigt ist, der wird auch durch Nöte und Widerwärtigkeiten letztlich nur noch näher zu seinem Herrn hingezogen. Es gibt ein Lied in unserem Liederbuch, da hat jemand gedichtet: Näher, noch näher, fest an dein Herz, ziehe mich Jesu durch Freud und durch Schmerz. Das ist es, wenn wir durch Freud und durch Schmerz näher zu Gott gezogen werden. Das will er erreichen. Nicht, dass das dann immer gleich so glatt gehen würde. Da gibt es Kämpfe und Krämpfe, da gibt es Tränen der Verzweiflung und Gebete und. Aber am Ende ist dann eine Ergebung an Gott, ein neu sich ihm unterwerfen und neu hingeben im Vertrauen und sagen, ich vertraue dir, ja Vater, ich vertraue dir. Du gehst einen guten Weg mit mir und ich will mich dir jetzt in dieser Situation neu ausliefern, neu ja sagen zu dir und mich anbinden lassen an das Kreuz deines Sohnes, an ihn selbst, an den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Schau, das war doch die Situation von Johannes dem Täufer, als er damals im Gefängnis saß. Draußen passierten Wunder, er hörte davon, Lahme gingen, Blinde wurden sehend und alles, und er saß im Gefängnis und bei ihm tat sich nichts. Nichts. Und da wurde er angefochten, bis in die Knochen. Und seine Frage kam, die er über seine Jünger an Jesus ausrichten ließ, bist du's, der da kommen soll, oder bist du's nicht? Bist du wirklich der verheißene Retter, der Messias Israels, oder habe ich mich doch getäuscht am Jordan, als ich sagte, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Bist du's oder bist du's nicht? Und die Antwort Jesu, die barmherzige Antwort war, selig bist du, Johannes, wenn du dich nicht an mir ärgerst. Ich habe jetzt einen anderen Weg mit dir. Ich werde dich befreien aus deinem Gefängnis, aber auf andere Weise, als du es dir wünschst. Ich werde dich zu mir hin befreien. Und da wirst du kein Leiden und keine Anfechtung mehr haben. Und da konnte Johannes vertrauen in dieser Situation und ja sagen zum Willen Gottes und sagen, Herr, ich gehöre dir ganz. Mach es mit mir, wie es dir gefällt. Ich will mich ganz neu anbinden lassen an dich. Befestigen heißt ein Besitzverhältnis festmachen. Ich weiß nicht, was dir heute Morgen zu schaffen macht. Ob es eine körperliche oder seelische oder nervliche Schwäche ist, ob du beruflich oder wohnungsmäßige Probleme hast, eheliche oder familiäre Sorgen, ob du darunter leidest, dass du keinen Partner findest oder keine Kinder bekommst oder was immer dir zu schaffen macht. Vielleicht auch manche Vorgänge, die gerade hier bei uns in der Gemeinde ablaufen. Oder wenn du vielleicht im Moment keine Sorgen hast, aber vielleicht in ein paar Tagen wirst du eine schlechte Nachricht bekommen. Lass dir sagen, die Liebe Gottes zu dir steht und fällt nicht mit deinem augenblicklichen persönlichen Wohlergehen, sondern die Liebe Gottes zu dir, die steht damit, dass Gott seinen einzigen geliebten Sohn für dich ans Kreuz hingegeben hat und dass er dich jetzt in der Situation wieder neu anbinden will an den Gekreuzigten. Paulus schreibt, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Bei uns geht's manchmal drunter und drüber in unserem Leben, aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Durch den Blick aufs Kreuz werden wir angebunden wieder an ihn und wir können nur sagen, Herr Jesus, wie könnte ich dir untreu werden, wo du mich so geliebt hast? Ich will auch jetzt in diesen Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten, ich will bei dir bleiben. Ich kann mir mein Leben nicht ohne dich vorstellen. Dann bricht alles zusammen. Was nützen mir die Vergnügungen dieser Welt? Was nützt mir der ganze Reichtum und Rummel? Was nützt mir das alles, die Karriere? Ich will bei dir bleiben. Mit dir habe ich alles und ohne dich verliere ich alles. Das heißt befestigt sein in den Christus hinein und in seine Liebe. Lasst uns das lernen heute Morgen und beherzigen. Denn wenn uns die Dinge von Christus schon wegtreiben, wie wenn es eine leichtere Krankheit wäre oder irgendein Misserfolg, wie soll es uns dann gehen, wenn wirklich einmal Verfolgung über uns hereinbrechen sollte? Was sollte dann mit uns sein? So ging es der jungen Gemeinde in Thessalonich. Die waren ganz jung im Glauben und dann brach ein Sturm der Verfolgung über diese Gemeinde. Und dann schickte Paulus Timotheus dorthin und er ließ Nachricht zu ihm zurückkommen und er schrieb dann den ersten Thessalonicher Brief an diese junge Gemeinde und sagte, ich habe euch Timotheus geschickt, um euch zu befestigen. Die brauchten auch Befestigung, weil der Sturm der Verfolgung über sie hinwegging. Aber sie blieben bestehen und überwanden das. Noch kurz ein letztes. Wir fragen, wie befestigt Gott? Wir haben gesehen, er befestigt immer in und durch sein Wort. Von dem König Joas habe ich mir heute Morgen noch rausgeschrieben aus der Bibel. Da heißt es in 2. Könige 12, Vers 2 von Joas, dem König: Und Joas diente dem Herrn, solange der Priester Joja da lebte. So lange lief es bei dem Joas gut. Der stand an seiner Seite, auf den verließ er sich, auf den stützte er sich. Er diente dem Herrn, solange der Priester Joja da lebte. Und dann starb der und dann ging es bei dem Joas bergab. Dann brach alles zusammen. Das darf nicht sein. Nicht mal auf unseren Ehepartner dürfen wir unseren Glaubensleben stützen. Nicht auf unsere Kinder oder Eltern, und wenn sie noch so fest stehen. Nicht auf andere in der Gemeinde. Die Säulen können alle wegbrechen. Größte Säulen, auf die man geschaut hat, die Vorbilder waren, sie können alle wegbrechen. Was habe ich schon Säulen wegbrechen sehen in den letzten 20 Jahren? Also wollen wir lernen, befestigt werden wir in Christus, in den Christus hinein, nicht in irgendwelche Menschen. Und noch kurz ein letztes: Gott befestigt immer zum Ziel hin. Zum Ziel hin. Wenn ihr ein Blatt weiter blättert, seid ihr im 1. Korintherbrief Kapitel 1. Und da steht etwas ganz Wichtiges in Vers 6. Wir lesen ab Vers 5, da fängt der Satz an. 1. Korinther 1, Vers 5. Schreibt Paulus: In ihm, in Christus, seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie dann das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Und jetzt kommt's, Vers 8. Der euch auch befestigen wird bis ans Ende. Wir werden bis zum Ende befestigt. Hier steht es. Paulus schreibt dieser jungen Gemeinde in Korinth, wo es auch zum Teil drunter und drüber ging, die von rechts angefochten waren durch Judaisten, die mit dem Gesetz kamen und Beschneidung und all den Sachen, die von links angefochten waren durch charismatische Anwandlungen. Und er schreibt dieser jungen Gemeinde: Christus wird euch befestigen bis ans Ende. Diesen Christen. Jemand hat gesagt, Gott wendet vielleicht 1% Energie auf, um uns zu erretten und zu Christus zu ziehen. Vielleicht 1% seiner Energie. Aber er braucht 99% Energie, um uns zu stärken und zu befestigen bis ans Ende. Ich weiß nicht, ob die Prozente so stimmen, aber ihr wisst, was er sagen will damit. Es war Billy Graham, der das gesagt hat. Gott zieht Menschen heraus. Viele von uns, die hier sind, hat er herausgezogen zu Christus hin. Das ist ein Wunder. Das hat er getan. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Gott wendet viel Energie auf, um uns zu befestigen bis ans Ende. Dass wir nicht unterwegs nach rechts und links abdriften und zu Fall kommen und straucheln. Unser Glaube kann einbrechen. Er kann sogar aussetzen zeitweise. Aber Jesus Christus hat für jeden von uns, der gläubig ist, gebetet, wie für Petrus. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Unser Glaube kann einbrechen. Er kann teilweise wie weggeblasen sein in bestimmten Situationen. Aber Jesus Christus hat für uns gebetet, dass er nicht aufhören wird. Nimm das als eine Verheißung für dich und nimm es auch für die, um die du bangst und die wir gemeinsam bangen. Er hat so gebetet. Und in einem Lied heißt es auch, das manche Ältere unter uns kennen: Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht. Das ist meine Zuversicht. Ich traue nicht auf mich, dass ich treu sein kann. Bloß nicht, bitte nicht. Wenn wir auf uns schauen und unseren Glauben und unsere Treue und unseren Eifer und alles, wir werden zu Schanden. Das ist nicht unsere Sicherheit. Die liegt in dem Herrn Jesus. Er ist unsere Zuversicht, seine starke Hand. Er hält uns bei unserer rechten Hand. Nicht unsere Anstrengungen und unser gut gemeinter Eifer. Nimm das mit. Gott befestigt immer zum Ziel hin. Und ich kann gar nicht sagen, wie tröstlich das für mich ist und wie mich das wirklich froh gemacht hat, das hier neu zu sehen, der euch befestigen wird bis ans Ende. Das sagt die Bibel. Lasst mich zum Schluss kommen. Wir haben über Befestigung nachgedacht heute Morgen. Wir haben gesehen, Gott befestigt immer in sein Wort und durch sein Wort hinein, auch durch die Lehre seines Wortes, durch die Predigt. Gott befestigt immer in den Christus hinein, in die Person Jesu, in seine Gnade, in seine Liebe, damit wir lernen, dass uns alle Dinge zum Besten dienen sollen, zum Guten mitwirken sollen, alles, auch das, in dem wir gerade stehen und wo wir kämpfen. Und Gott befestigt immer zum Ziel hin, damit wir glauben, damit wir im Glauben sicher sein können, dass wir ankommen. Mein Schlusssatz kommt von Hudson Taylor. Hudson Taylor hat einmal gesagt, Gott hat uns keine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft. Versteht ihr den Unterschied? Er hat uns keine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft, der euch befestigen wird bis ans Ende. Lasst uns zusammen aufstehen und beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du uns heute Morgen in dieser ganzen Versammlung durch die Lieder, durch die Gebete, durch die Beiträge und auch jetzt durch dein Wort so geführt hast, dass wir befestigt werden, dass wir uns damit beschäftigen konnten, dass du uns das heute Morgen mitteilen wolltest, dass du jedem von uns, der hier ist, befestigen willst, anbinden an dein gutes Wort und an das Kreuz unseres Herrn Jesus und dass du uns festhalten willst bis ans Ende. Herr, und wir wollen jetzt flehen in unseren Herzen, wir wollen flehen zu dir für jeden von uns, auch für mich will ich flehen, dass du dieses Werk wirklich tust, dass du uns heute Morgen ganz fest an dich bindest und immer wieder neu. Und besonders für die unter uns wollen wir beten, die zurzeit durch irgendwelche Krisen gehen oder die miterleben, wie andere durch schwere Krisen gehen. Herr, binde uns ganz fest an dich und dein Herz. Mach uns fest durch deine Gnade und durch dein Wort. Und die, wo wir im Augenblick in großer Sorge sind, Herr, dass sie auf dem Weg sind weg von dir, bring du sie zurück in deiner Langmut und Güte und wenn es nicht anders geht, auch durch deine Strenge und durch dein Gericht. Bring sie zurück zu dir, dass sie am Ende das Ziel erreichen. Das beten wir von ganzem Herzen. Amen.